Unser Predigttext heute ist ein Versprechen Jesu an die Gemeinde. Ja, sogar ein unglaubliches Versprechen Jesu an die Gemeinde. Und vielleicht wird es einigen auch von euch so gehen, dass ihr denkt, bei diesem Versprechen, da muss sich Jesus eigentlich versprochen haben. Das kann er nicht ernst meinen. Denn ja, es ist wirklich ein unglaubliches Versprechen, das Jesus gibt. Doch bevor wir uns mit dem Versprechen Jesu beschäftigen, schauen wir einmal ganz kurz, wo wir gerade stehen im Wort Gottes. In unserer Reihe durch das Johannesevangelium befinden wir uns in den sogenannten Abschiedsreden Jesu. Dies sind die letzten großen Belehrungen der Jünger, bevor Jesus verhaftet, verurteilt und am Kreuz hingerichtet wird. Die letzten Lektionen, der letzte Unterricht, die letzten Themen, die er seinen Jüngern vermittelt. Und nach der Fußwaschung im 13. Kapitel spricht Jesus in Kapitel 14 hauptsächlich über Gott den Vater. Und dann in Kapitel 15 über Gott den Sohn. Und im 16. Kapitel hauptsächlich über Gott den Heiligen Geist. Diese Themen hält Jesus also für die allerwichtigsten Lehren, die die Jünger brauchen, um mit dem bevorstehenden Verlust und Abschied Jesu fertig zu werden. Jesus weiß, sein Abschied wird für die Jünger schwer werden. Und darum hat er ihnen zu Beginn des 14. Kapitels im Johannesevangelium bereits ein wunderbares Versprechen gegeben. Ich gehe zum Vater, um euch eine himmlische Wohnung zu bereiten. Ein köstliches Versprechen. Die Jünger dürfen also diese Hoffnung haben, dass sie nach diesem Leben, nach all dem Leid, nach all dieser Vergänglichkeit, einmal ein Leben in Ewigkeit sehen werden, genießen werden, dass sie in ewiger Freude und Sicherheit in Gottes Gegenwart sein dürfen, durch Christus. Da, wo Gott der Vater ist, da werden sie mit allen anderen Gläubigen mit Christus in Ewigkeit weilen. Aber ihr könnt euch vorstellen, so ein Abschied ist dennoch traurig. Wir kennen das, wenn eine geliebte Person verstirbt. Und diese Person war Christ, dann wissen wir und glauben wir, wir werden einander einmal wiedersehen. Im Himmel. Aber es schmerzt das dennoch hier und jetzt, hier im Leben. Es bleibt ja eine Lücke. Oder wenn ein wichtiger und liebgewordener Freund oder Mitarbeiter wegzieht, dann bleibt die Hoffnung, ja, wir sehen sicher einander nochmal wieder. Aber die Gegenwart ist dennoch anders. Da fehlt dann etwas. Wie viel mehr bei Jesus? 3 Jahre waren die Jünger jeden Tag mit ihm unterwegs. 3 Jahre wurden sie von ihm belehrt. 3 Jahre sahen sie seine Wunder und hörten ihn predigen von dem Reich Gottes, das anbricht, das nahe herbeigekommen ist. 3 Jahre predigte er über die Liebe des Vaters und dass er der Weg ist zum Vater. Und seine Jünger glaubten, Jesus ist der Messias. Er ist der Befreier, der Retter des Volkes Gottes. Und sie gaben alles auf, um bei ihm zu sein. Sie verließen ihre Arbeit, ihren Besitz, all ihre alten Hoffnungen, ihre Hobbys, all das, was vorher wichtig war, was vorher groß in ihren Augen war. Sie haben es verlassen, um Christus nachzufolgen. Sie setzten alles auf diese eine Karte, Jesus nachfolgen. Aber nun spricht er ständig vom Abschied. Davon, dass er gehen muss und seine Jünger ihm nicht folgen werden können. Noch nicht. Wie soll es denn weitergehen? Wird jetzt alles zusammenbrechen? Ist alles, was sie erwartet, was sie erhofft, was sie sich versprochen haben, nur ein leeres Versprechen, eine naive Fantasie gewesen? In diese Angst hinein, in diese Unsicherheit hinein, spricht Jesus nun ein unglaubliches Versprechen. Ein Versprechen an die Gemeinde. Lest mit mir Johannes Kapitel 14, die Verse 12 bis 14. Johannes Kapitel 14, die Verse 12 bis 14. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Ihr werdet die Werke tun, die ich tue. Das ist doch ein unglaubliches Versprechen, oder? Es ist das eine, wenn ein Vater zu seinem Sohn sagt, du wirst einmal die gleiche Arbeit tun, die ich tue. Aber wenn der menschgewordene Gott, der völlig gerechte, heilige, vollkommene Retter der Menschen sagt, ihr werdet die Werke tun, die ich tue, da bleibt einem doch die Luft weg. Ehrlich gesagt, erwarte ich, dass euch das genauso aus den Schuhen haut wie mich. Das ist doch ein unglaubliches Versprechen. Wer will denn so einen Satz leicht nehmen? Da muss man doch drüber stolpern und sagen, Moment mal, wie bitte? Ist das ernst gemeint? Nun, diese Zeit wollen wir uns nehmen und fragen, wie bitte? Jesus, wie meinst du das? Wir fangen also einmal von vorne an. Wer wird diese Werke tun? Von wem spricht Jesus hier eigentlich? Wem genau macht er denn dieses Versprechen? Ihr kennt das vielleicht aus Werbeprospekten, ja? Da heißt es dann ganz groß, Sie haben gewonnen. Und dann in so ganz kaum lesbarer Schriftgröße, vorausgesetzt, Sie sind einer von den 80 Millionen, die diesen Code zugelost bekommen haben oder sowas. Einer aus 80 Millionen. Also, ist hier irgendwie was Kleingedrucktes noch, was wir übersehen haben? Ist das hier ein großes Versprechen, was dann doch eigentlich ganz klein ist? Also Jesus, wem gilt denn dieses unglaubliche Versprechen? Wer wird denn die Werke tun, die du getan hast? Was sagt Jesus denn? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Ja, es ist ein eingegrenzter Personenkreis. Es ist kein Universalversprechen. Es gilt aber jedem, auf den zutrifft, wer an mich glaubt. Wer an mich glaubt. Dieses Versprechen, es gilt nicht nur den 12 Aposteln. Nicht nur den Jüngern, die 3 Jahre lang mit ihm umhergereist sind. Nein, es gilt tatsächlich allen Gläubigen. 5-mal sagt Jesus im Johannesevangelium, wer an mich glaubt. Ja, es kommt 5-mal vor. Und immer meint es jeden Gläubigen ohne Ausnahme. Wer an mich glaubt, bedeutet jeder Christ. Es bedeutet, das ist ein Versprechen an die Gemeinde. An die Gemeinde der Gläubigen. Ihr Lieben, wenn ihr an Jesus glaubt, dann gilt euch dieses Versprechen. Und spätestens jetzt sollte dein Herz anfangen zu rasen. Dieses Versprechen gilt jedem, der an Jesus glaubt. Nun fragen wir dann als nächstes, was meint Jesus denn mit werden? Sollen wir die Welt mit Gott versöhnen? Gottes Gerechtigkeit vollkommen erfüllen? Gott selbst wesenhaft offenbaren? Den Teufel und all seine Werke vernichten? Die Sünde der Welt hinwegtragen? Den Tod endgültig besiegen? Ist das das Werk, das Christus uns aufträgt? Nun, es ist ausgeschlossen, dass Jesus meint, dass alle Gläubigen ebenso wie er das Werk der Erlösung vollbringen wird. Niemand kommt zum Vater außer durch Jesus allein. Es gibt keinen anderen Mittler. Nicht Maria, keine sogenannten Heiligen oder sonst welche frommen Menschen, das widerspricht allem, was die Bibel bezeugt. Meint Jesus vielleicht Wunderwerke? Jesus tat ja viele Wunder. Wunder der Heilungen, Naturwunder während seines Dienstes auf der Erde. Und auch die Apostel, sie vollbrachten in der Kraft Gottes im ersten Jahrhundert Zeichen und Wunder. Wir lesen so einiges von Petrus und auch von Paulus, wie sie in wunderbarer Kraft wirkten. Aber eben jener Paulus, er schreibt den Gläubigen in Korinth, in 1. Korinther 12, Vers 29, eine rhetorische Frage. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen? Und die einzig richtige Antwort im Kontext ist, nein, natürlich nicht. Nicht jeder Gläubige hat Wunderkräfte. Das ist nicht der Plan Gottes. Aber wie ist denn dann das Versprechen zu verstehen? Was kann Jesus denn sonst meinen? Schauen wir uns einmal den Kontext an. In Vers 11, also der Vers direkt vor diesem Versprechen, da sagt Jesus, glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubt um der Werke selbst willen. Jesus betont hier, dass seine Werke zum Glauben führen sollen. Seine Werke sind Mittel, um anzuzeigen, hier ist Gott in seinem Leben wirksam. Die Werke Jesu, sie führen den Menschen zum Glauben an seine Worte, an das, was er verkündet, an seine Predigt. In Vers 12 verspricht Jesus, jeder, der an mich glaubt, wird auch die Werke tun, die ich tue. Wenn wir jetzt also Vers 11 und Vers 12 miteinander verbinden, sodass Werke hier die gleiche Bedeutung hat, dann heißt es, glaubt mir, und meinen Worten, aufgrund meiner Werke, also lasst meine Werke euch zum Glauben führen, denn jeder, der an mich glaubt, wird auch solche Werke tun, die Menschen zum Glauben an mich und mein Wort führen werden, sodass sichtbar wird, dass der Vater, Gott der Vater, wirksam ist im Leben. Auch in Johannes 10, Vers 25 definiert Jesus die Werke ebenso. Ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir. Seht ihr, die Werke sind ein Zeugnis hin zum Wort, sind ein Wegweiser zum Glauben. Jeder, der an Jesus glaubt, der wird die Kraft erhalten, so zu wirken, dass sein Handeln von Jesus und seiner Wahrheit zeugt. Denn das war das Werk Jesu hier auf Erden. Er bezeugte kräftig mit Wort und Tat die Rettung von Sünden, die Versöhnung mit Gott, dem Vater. Unglaublich. Aber Jesus verspricht hier tatsächlich, ja, ich gehe zum Vater. Ja, ich verlasse diese Erde. Aber meine Werke werden in allen Gläubigen weitergehen. Der Auftrag Gottes des Vaters, den er mir gegeben hat, hier auf dieser Welt, in meiner Wirksamkeit, ist nicht zu Ende. Die Gemeinde wird fortführen, was Christus begonnen hat. Alle Gläubigen werden die Werke tun, die Jesus getan hat. Jeder, der glaubt, wird Anteil haben an dem Werk, das Jesus begonnen hat. Und zwar zum Glauben zu führen. Tatkräftig. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Nun geht Jesus mit seinem Versprechen aber noch weiter. Zweitens, ihr werdet größere Werke tun. Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Also, mit dem richtigen Kontext ist der erste Teil zwar noch ziemlich erstaunlich, aber irgendwie zu verstehen. Doch dieser zweite Teil erschießt noch gleich viel weiter drüber hinaus, oder? Größere Werke als Jesus? Ihr Lieben, tatsächlich müssen wir hier sehr vorsichtig sein. Unsere stolze Natur schreit so sehr nach Selbstverherrlichung. Unser Herz ist so betrügerisch, dass solche Stellen hier verdreht werden, um Menschen über Christus zu stellen. In der charismatischen Szene wird teilweise erwähnt, dieser Wunderheiler wirkt größere Wunder als Jesus. Er hat mehr Tote auferweckt, mehr Blinde sehend gemacht. Kräftiger war er wirksam als Christus selbst. Aber eigentlich vor allem hat er viel mehr Geld verdient als Jesus. Doch wir müssen einmal ernsthaft dieser Frage nachgehen. Warum sind die Werke größer? Ich meine, das steht ja hier schwarz auf weiß. Was meint Jesus damit, wenn er diesem unglaublichen Versprechen den Gläubigen gibt? Ja, der Gemeinde sagt, ihr werdet größere als diese wirken. Warum sind die Werke der Gläubigen größer? Wie kann das sein? Ich glaube, die Werke der Gläubigen können tatsächlich in zweifacher Hinsicht größer genannt werden. Ohne dabei den Menschen zu erhöhen und Christus zu erniedrigen. Zum einen gibt Jesus hier selbst einen ganz wichtigen Hinweis. Er selbst gibt hier eine Begründung. Er sagt ja, der wird größere als diese tun. Und jetzt die Begründung, weil ich zum Vater gehe. Jesus geht zum Vater. Das bedeutet nicht bloß, ich gehe weg und jemand anders muss ja meine Arbeit tun. Wenn er ja weg ist, irgendjemand muss das übernehmen. Sondern überleg doch einmal, was bedeutet es denn, dass Jesus zum Vater geht? Es bedeutet, dass er am Kreuz stirbt für die Sünden der Erwählten. Dass er mit seinem Leben die Schuld seines Volkes bezahlt, dass er begraben und auferstehen wird und leibhaftig in den Himmel auffährt und sich zu Rechten Gottes setzt, des Vaters, um zu herrschen. Weil ich zum Vater gehe, ist ein kleiner Satz von größter Bedeutung. Weil ich zum Vater gehe, das benennt den Wendepunkt von zwei Zeitaltern. Jesus wird sterben, auferstehen und erhöht werden bis zum Himmel als Bestätigung und Demonstration seines vollendeten Erlösungswerkes. Das ist der größte Einschnitt in der Menschheitsgeschichte, seit Adam aus dem Paradies getrieben wurde. Und eben diese Zeitenwende, dieser absolute, radikale Einschnitt, er macht die Werke größer. Was meine ich damit? Das Zeugnis der Gläubigen, ihre Werke im Glauben, sind größer nach der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, als jene, die Jesus hier auf Erden vor seinem Tod getan hat. Weil alle Werke vor dem Kreuz noch ein Stück weit verschleiert waren. Sogar die Jünger, die 3 Jahre lang mit ihm umherzogen, die all seine Werke gesehen haben, sie haben so lange nicht verstanden, worauf diese Werke hinweisen sollten. Es war ihnen bis zum Kreuz und der Auferstehung immer noch ein Stück weit verborgen und die Zeichen hatten und die Werke hatten nicht diese Wirkung, wie sie sie nach der Auferstehung hatten. Alle Werke vor dem Kreuz, vor der Auferstehung, vor der Himmelfahrt, waren noch Hinweise, waren Zeichen auf das, was kommen wird. Sie sollten den Glauben fördern auf den, der retten wird. Sie waren Hinweise auf das, was geschehen soll, was nahe herbeigekommen ist. Doch erst nach Jesu Auferstehung und Himmelfahrt können die Gläubigen in der Kraft des Geistes in aller Klarheit Jesus als den vollkommenen Erlöser von Sünden bezeugen, als den, der gekommen ist, als den, der erlöst hat. Die Werke der Gläubigen weisen nicht auf einen kommenden, sondern auf den siegreichen, triumphierenden Christus hin. Auf den, der sein Versprechen erfüllt hat, dass er die Sünde seines Volkes hinwegnehmen wird. Der Glaube an den Retter Gottes war bis zur Auferstehung Jesu ein Glaube an eine noch ausstehende Verheißung. Und darum waren die Werke in gewisser Hinsicht kleiner als nach der Auferstehung. Aber jetzt, da Jesus zum Vater gegangen ist, jetzt, da er gekreuzigt, begraben, auferstanden und über alles erhöht wurde, ist das Wunder der Erlösung, der wirksamen und vollbrachten Vergebung von Sünden, der stellvertretenden Gerechtigkeit und Heiligkeit vor Gott tatsächlich in Zeit und Raum Wirklichkeit geworden. Das ist groß. Es ist vollbracht, rief Jesus am Kreuz. Es ist vollbracht. Darum ist nun das Werk des Zeugnisses zum Glauben größer, weil es auf das größte Ereignis und den größten Sieger, den größten Triumph, die größte Erlösung hinweist, die bereits vollbracht ist. Er hat vollbracht, was er versprochen hat. Und die Gemeinde Jesu Christi darf in Wort und Tat dieses größte Ereignis bezeugen. Als etwas, was geschehen ist. Als etwas, was erfüllt ist. Selbst die Sünden, die Jesus auf Erden vergeben hat, hat er vergeben in Erwartung, im Vorausblick dessen, was er am Kreuz tun wird. Aber erst am Kreuz wurde der Schuldbrief zerrissen. Erst am Kreuz wurde völlig wirksam und endgültig gesühnt. Die Werke sind also größer in Bezug auf Klarheit. Größer selbst als die Werke Christi auf Erden. Erst nach seinem Tod, seiner Auferstehung und Himmelfahrt ist völlig klar, was Glauben an Christus bedeutet. Ist völlig klar, wohin alle Werke nun weisen. Und wisst ihr, das ist eine biblische Definition von Größe. Das ist nicht nur irgendwie eine Art Technik, um irgendwie einen schwierigen Vers so zurechtzubiegen, dass er uns besser passt. Wir finden das gleiche Prinzip von Größe, als Jesus über Johannes den Täufer spricht in Matthäus 11. Er nennt Johannes den Täufer den größten aller Propheten. Den größten der alttestamentlichen Propheten. Aber er hat keine Wunder getan, wie Elia oder Elisa oder Mose. Aber er war der größte Prophet. Warum? Weil er am nächsten an dem größten Werk Gottes dran war. Weil Gott ihm auch zeitlich gesehen am meisten Klarheit geschenkt hat über das, was Christus tun wird. Er kündigte Jesus direkt an. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Und er starb nur kurz vor Jesu Tod und Auferstehung. Johannes der Täufer war von allen Propheten am nächsten dran, hatte von allen Propheten am meisten Klarheit über die Rettung Gottes. Aber in diesem Zusammenhang sagt Jesus, aber der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Jeder Christ, der im Reich Gottes ist, ist größer als Johannes der Täufer, sagt Jesus. Das bedeutet, nicht kräftiger, nicht mächtiger, aber jeder Christ hat mehr Erkenntnis, weil er an Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen glaubt. An den, der gekommen ist und die Erlösung vollbracht hat. Mehr Klarheit, größere Klarheit. Und daraus ergibt sich nur noch der zweite Grund, warum ich glaube, dass Jesus die Werke der Gläubigen größer nennt, nämlich größer in der Ausbreitung und Zahl. Jesus lehrte und wirkte 3 Jahre in dem kleinen Gebiet in Israel. Doch nach seiner Auferstehung beauftragt er die Gläubigen: Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Das Zeugnis zum Glauben ging erst nach Jesu vollbrachtem Erlösungswerk bis an die Enden der Erde. Und das unaufhaltsam, unüberwindbar, unzerstörbar seit 2000 Jahren. Durch seine Gemeinde hat Christus ein riesengroßes Zeugnis über die ganze Welt gespannt. Bis hin zu den Ländern und Sprachen und Nationen, die seit Beginn der Welt in völliger geistlicher Dunkelheit waren. Seit 2000 Jahren führt das Werk der Christen Menschen zum Glauben. In einer Ausbreitung, wie es sie nie zuvor gegeben hat. Das ist größer, weiter, ausgestreckter und vielfältiger als das Zeugnis der Werke Jesu in Palästina in den 3 Jahren seiner Wirksamkeit. Also, die Werke der Gläubigen sind größer in Bezug auf Klarheit und Ausbreitung, aber in allem hinweisend auf das größte Werk aller Zeiten, nämlich die Erlösung in Christus Jesus, unserem einzigen Mittler. Nun, wie können wir denn diese Werke tun? Eine letzte Frage. Wie können wir diese Werke tun? Wie können wir dieses Versprechen Jesu tatsächlich erfahren, erleben? Wie kann das in unserem Leben real werden? Jesus sagt in Vers 13, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Diese Verse sind die Erklärung, wie das Versprechen von Vers 12 stattfinden kann. Wie können wir diese Werke tun? Die Antwort ist, indem Christus selbst die Werke in uns wirkt. Jesus spricht von den Werken der Gläubigen, die wirken werden, wie er gewirkt hat, sogar größeres wirken werden. Aber dann betont er ausdrücklich und wiederholt, ich werde es tun. In gewisser Weise sind also nicht die Werke der Gläubigen größer als die Werke Christi, sondern die Werke, die der auferstandene und verherrlichte Christus in den Gläubigen, in seiner Gemeinde wirkt, sind größer als die Werke, die er leibhaftig auf Erden gewirkt hat vor seinem Tod. Sehen wir das? Verstehen wir das? Christus ist wirksamer, größer, kräftiger am Wirken, jetzt, wo er beim Vater ist, in seiner Gemeinde, als in den Jahren, als er in Israel leibhaftig wandelte. Nun, wie wirkt Christus diese Werke in den Gläubigen? Wie wirkt Christus diese Werke in seiner Gemeinde? Die Antwort ist durch Gebet. Ja, wir sollen beten, wenn wir wirksam sein wollen. Vielleicht kennt ihr den Satz, ich würde dir so gerne helfen, aber in dieser Situation kann ich nur beten. Nur beten. Jesus kehrt diese falsche Haltung völlig um. Lieber Christ, wenn du auch nur irgendwie von Christus zeugen willst, wenn du auch nur irgendwie wirksam sein willst im Reich Gottes, dann bete. Dann bete. Das ist das Mittel, durch welches Christus in dir und durch dich wirkt. Das ist das Mittel, durch welches Gott der Vater den Auftrag, den Christus begonnen hat, in seiner Gemeinde vorantreibt. Gebetslosigkeit ist eigenmächtiger Stolz. Gebetslosigkeit ist eigenmächtiger Stolz. Es sagt, ich kann wirksam sein, ich kann Werke tun ohne Gottes Kraft. Jesus sagt, ihr werdet Werke tun, aber ich bin es. Ich bin es, der wirksam ist. Betet, betet, bittet mich und ich werde es tun. Jesus verspricht dieses unglaubliche Versprechen. Und ja, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist zum Vater, er treibt die Mission Gottes weiter voran durch seine Jünger, durch die Gläubigen, durch seine Gemeinde, durch das Gebet der Christen. Aber das Gebet ist natürlich keine Manipulationsmethode, wie wir irgendwelche sündigen Wünsche erfüllen können. Wir lenken nicht Gottes Arm durch unser Gebet. Nein, es ist das Gebet in Jesu Namen, wie es heißt, wenn ihr bittet in meinem Namen. Das heißt, in Übereinstimmung mit der Person und dem Werk Christi. So dass der Name Jesu als Unterschrift darunter stehen kann. Das ist in Übereinstimmung mit seinem Willen, mit seinem Auftrag, mit seinem Wesen ist. Es sind die Dinge, die ebenso wie das Wirken Christi zur Ehre Gottes des Vaters geschehen und zum Wohl der Menschen. So dass Gott als der erkannt wird, der er in Wahrheit ist, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Und ja, wo wir im Namen Jesu im Glauben beten, ihr Lieben, da werden wir wundersame, wunderbare, wunderkräftige Dinge erfahren. Christus wirkt größer, mächtiger in dieser Zeit, Glauben wir das? Vertrauen wir diesem Versprechen? Beten wir darum? Ich möchte zwei kurze Anwendungen dazu geben. Erstens, lerne Großes und Kleines zu unterscheiden. Vielleicht hast du es noch nie so gesehen. Wir lesen ja davon, wie Jesus in den Evangelien Blinde heilt, wie er Lahme gehend macht, wie er Taube hörend macht. Er vermehrt Brot und er stillt den Sturm und wir denken, wow, das sind mächtige, großartige Zeichen und das stimmt. Aber was Jesus hier in Johannes 14 sehr deutlich macht, ist, da, wo das Evangelium in Klarheit und Weite und tätig in Liebe bezeugt wird, das ist größer. Das ist größer. Ich hab mal drüber nachgedacht. Jesus hätte dieses Versprechen viel unspektakulärer, viel weniger schockierend, viel weniger provokant ausdrücken können. Er hätte doch einfach sagen können, meine Jünger, ich werde zwar weggehen, aber ich bleibe dennoch geistlich mit euch verbunden und ihr werdet sehen, dass ihr meine Jünger bleibt und ich euch auch gebrauchen werde, auch wenn ich beim Vater bin. Ja, gerade weil ich nach dem größten Erlösungswerk zum Vater gehen werde. Also seid nicht besorgt, es geht weiter. Warum diese spektakuläre, diese dramatische, ja fast unglaubliche Formulierung? Wahrlich, wahrlich, auch das schon eine Betonung, ihr werdet Größeres als dies tun? Ich glaube, er sagt es, damit kein einziger Gläubiger diese wirklich größte Realität überlesen kann. Wir Christen, wir müssen lernen, richtig zu sehen, was groß ist und was klein. Das, was in dieser Welt groß, spektakulär, überragend, aufsehenerregend, beliebt ist, wisst ihr, das ist nicht real. Jesus sagt, das, was groß ist unter den Menschen, das ist Gott ein Greuel. Nun, wer hat recht? Wer hat recht? Jesus sagt, wer von euch der Größte sein will, der sei jedermanns Knecht. Wer erfasst die Realität besser? Menschenaugen oder Gottes Wort? Lerne die Realität zu sehen. Lerne Großes und Kleines zu unterscheiden. Wie kann es denn sein, dass so viele Scharlatane das Wort Gottes völlig verdrehen und mit angeblichen Wunderwerken trotzdem so viele Menschen verführen, ja selbst Christen? Weil viele nicht gelernt haben, recht zu unterscheiden, was groß und was klein ist. Großes Spektakel und erbärmliche Schriftauslegung? Nein, das sind nicht die größeren Werke. Aber da, wo in Liebe tatkräftig auf Christus hingewiesen wird und Leute zum rettenden Glauben kommen, das ist groß. Ein Zitat von Martin Luther. Er schreibt hier zu diesem Text. Was aber sind nun solche Werke der Christen? Man sieht ja gar nichts Besonderes, das sie tun vor anderen, besonders jetzt, da die Wunderwerke aufgehört haben. Antwort? Das sind die geringsten Werke, die ja nur leiblich und an wenigen Menschen geschehen. Aber lass uns die rechten, großen Werke sehen, wovon Christus sagt, die sie von Gott haben und damit alles ausrichten, welche auch immer noch täglich geschehen müssen, solange die Welt stehen soll. Zum Ersten haben sie das Evangelium und die Sakramente. Dadurch sie die Ungläubigen belehren, aus der Hölle und dem Tode reißen, die betrübten, angefochtenen Gewissen stärken, endlich alle Menschen in allerlei Ständen unterrichten, wie sie darin christlich und seliglich leben sollen. Das sind alles Werke, deren alle Mächtigen in der Welt keines zu tun vermögen, noch mit all ihrem Gut bezahlen können. Darum, wo solche Werke geschehen, das Menschen zu Christus bekehrt, im Glauben gestärkt, im gottseligen Leben erhalten werden. Da kann man zu Recht rühmen, dass solches durch Christi Kraft geschehen und so groß, ja größer sei als leibliches Auferwecken der Toten. Denn es muss gewiss nicht menschliche, sondern Gottes eigene Kraft sein, die des Teufels Reich und Macht zerstören. Ihr Lieben, haben wir solch eine Sicht auf den Auftrag der Gemeinde, auf die Verkündigung des Evangeliums, auf die Hinweise, auf das, was zum Glauben führt? Hast du solch eine hohe, eine große Meinung von den täglichen Diensten der Gemeinde, von der Predigt bis hin zum geringsten, unscheinbarsten Liebesdienst, der doch alle Wunderwerke übertrifft? Nicht spektakuläre Werke sind groß, sondern Werke, die im Glauben und in Liebe geschehen. Das ist der biblische Maßstab. Das ist groß in den Augen Gottes. Das weist auf den Erlöser hin. Erinnert euch doch, in Kapitel 13, da sagt Jesus, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr große Wunder tut. Nein, wenn ihr Liebe untereinander habt, sagt er. Das ist das größere Werk. Wenn ihr Liebe untereinander habt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Lerne, Großes und Kleines zu unterscheiden. Zweitens, erwarte Großes von Gott und unternimm Großes für Gott. Ein Aufspruch von dem Indien-Missionar William Carey. Erwarte Großes von Gott und unternimm Großes für Gott. Wie erwarten wir Großes von Gott? Durch Gebet. Gebet. Gebet ist Christus Verbundenheit. Gebet ist der Ausdruck, ich glaube, ich vertraue darauf, dass Christus in seiner Kraft als der Verherrlichte, als der auferstandene Retter wirksam sein kann in meinem Leben. Ich erwarte Großes. Darum bete ich. Erwarte Großes, gerade in Zeiten scheinbarer Schwäche, scheinbarer Leere, scheinbarer Defizite und Schwierigkeiten. Jesus gibt dieses Versprechen seinen Jüngern in der Zeit größter Anfechtung und Not. Da, wo sie am allerwenigsten erwartet haben, wo scheinbar alle Hoffnung zerbricht, da sagt er nun, betet, bittet und ich werde es tun. Es ist ein Aufruf zum Gebet. Lass dich nicht prägen von deinen Gefühlen, von den Umständen, die alle so dunkel scheinen. Erwarte Großes von Gott, gerade in Zeiten, wo du dich einsam, verlassen und schwach fühlst. Erwarte, dass Jesus sein Versprechen hält. Erwarte, dass Christus hilft, wenn du bittest. Dass es wahr ist, dass Gottes Kraft in der Schwachheit zur Vollendung kommt. Erwarte Großes von Gott. Aber unternimm auch Großes für Gott. Was ist größer als die Liebe? Paulus beschreibt es. Alles wird vergehen. Alles ist vergänglich. Die Liebe bleibt. Was ist größer als die Liebe? Liebe ist Christusähnlichkeit. Unternimm, wirke Großes für Gott. Nicht Großes in den Augen dieser Welt, sondern Großes für Gott, groß an Liebe. Das größte Werk, die Zeitenwende, es war nicht groß in den Augen dieser Welt. Wie sehr wurde es verachtet, verhöhnt, verspottet. Von großen Teilen lange überhaupt nicht wahrgenommen. Und doch es war das größte Werk, dass Christus sein Leben aus Liebe hingegeben hat. Dass Christus die Liebe des Vaters bewiesen hat am Kreuz von Golgatha. Unternimm Großes für Gott. Sei tätig in Liebe, in Vergebung, in Barmherzigkeit, im Dienst und bestätige so die Wahrheit der Gnade in Christus. Jesus verspricht dir, dass er eben dies gebrauchen wird zum Segen, dass er so sein Reich in dieser Welt in größter Kraft vorantreibt, dass so seine Werke in der Gemeinde sichtbar werden zur Ehre Gottes des Vaters. Bist du Teil von dieser Mission? Bist du Teil davon? Gilt dieses Versprechen dir?